43,5 Minuten. Der Sneaker-Podcast.
Hi, hier spricht der Mischa von 43,5 und heute habe ich die Anita Tillmann von der Premium Group aus Berlin bei uns mit im Gespräch. Wir sprechen über die neue Fashion Week in Frankfurt ab 2021, wie die Relevanz von Turnschuhen im Bereich Fashion aussieht und warum das Thema bei ihren beiden Töchtern einen so hohen Stellenwert genießt. Viel Spaß beim Hören der Folge. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge von 43,5 Minuten. Mit dabei heute von mir eine Herzensangelegenheit, die liebe Anita Tillmann von der Fashion Week aus Berlin, Premium Group und noch ganz, ganz viele weitere Sachen habe ich mit in der Leitung. Erstmal, hallo Anita.
Hallo Mischa, danke, dass ich dabei sein darf.
Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben nämlich auch ein sehr gutes Wissen darüber, dass du momentan überhaupt nicht untätig bist. Du bist nie untätig und jetzt gerade in der jetzigen Phase, wo wir auch noch später natürlich drauf zu sprechen kommen werden, möchte ich natürlich unseren Hörern auch noch das eine oder andere drüber sagen. Aber wir haben so einen kleinen Klassiker bei uns, da musst du jetzt dann dich auch mit einreihen. Mich würde nämlich interessieren, welche Schuhe trägst du denn heute?
Eine schöne Frage zum Anfang eines Gesprächs, sehr süß. Ich trage heute ein paar Gucci-Sneaker mit einer Strasskette drumherum. Die haben wir letztes Jahr im April in Shanghai gekauft. Und soweit ich weiß, gab es die gar nicht in Europa und wenn nur ganz selten. Ich habe sie jedenfalls nirgendwo gesehen und trage die wahnsinnig gerne, weil sie nicht nur cool aussehen, sondern wirklich auch einfach bequem sind. Also könnte man ja von allen Sneakern sagen, ist aber nicht so, wissen wir ja, je nach Fuß.
Ja, ich hab schon ein Bild davon gesehen und es wird ja dann später zu uns auch mit dann auf den Teaser draufkommen. Es sind auf jeden Fall mega abgefahrene Dinger. ich würde jetzt lügen, wenn ich sage, dass ich anfangen würde, in meiner Größe zu suchen. Das wäre, glaube ich, ein bisschen unpassend. Aber ich kenne ja auch so ein bisschen deinen Stil und deinen Style und das kann ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gut vorstellen. Und ja, Die Dinger machen auf jeden Fall was her und haben mit sich jetzt schon den ein oder anderen Blick dann auf sich gelenkt, so wenn ich das so ein bisschen beurteilen könnte an der Stelle.
Ja, das stimmt schon. Wobei ich nicht immer weiß, ob das so bewundernd ist. Manchmal kommt da auch ein anderer Blick.
Ja, das kenne ich. Das kann ich mir vorstellen, aber man muss es dann auch mit dem richtigen Outfit kombinieren. Ich glaube, wenn du dort so richtig den Fokus schon bei den Sneakern, dann braucht man beim Rest vom Outfit nicht mehr viel Gas zu geben, weil das ist schon auf jeden Fall ein sehr starkes Statement, die Dinger, ne?
Ja.
Ja. Aber sehr, sehr schön. Dann hast du schon auf jeden Fall den ersten Schritt von unserer kleinen Klassiker-Anekdote dann gepackt. Ich würde noch mal gerne kurz was dazu sagen, wie es jetzt überhaupt kommt, dass wir dich heute bei uns in dem Podcast begrüßen dürfen. Wir haben uns ja kennengelernt über die Jury von der Textilwirtschaft. Ich glaube, da sind wir uns das erste Mal sozusagen in die Arme gelaufen. Es gab dann auf jeden Fall meinerseits gleich eine riesengroße Sympathie gegenüber dir.
Ja, das ich kann dann ich genauso weitergeben. Ich habe mich sofort neben dich gesetzt, weiß ich noch.
Genau, ja, das hat sich, hat sich gleich und gleich schnell zusammengefunden. Und seitdem haben wir ja in den letzten ein, zwei Jahren dann auch immer guten Kontakt gehabt. Aber kurz, du korrigierst mich dann auf jeden Fall im Nachhinein, wenn ich jetzt was Falsches sage, weil ich probiere mich natürlich auch im Vorhinein so ein bisschen über die Interviewpartner vorzubereiten. Jetzt einiges von dir wusste ich schon. Ich hatte einen Podcast auch noch vom Hotel Matze mir dann nochmal gehört, auch wenn der Podcast, glaube ich, schon eine gewisse Zeit her ist. In der Zeit hat sich ja einiges auch getan, aber wenn es so eins der Gesichter gibt in den letzten 18 Jahren rund um das Thema Fashion in Berlin, wird es, glaube ich, so sein, dass niemand, der sich da wirklich in dem Bereich auskennt, deinen Namen unerwähnt lässt. Du bist offiziell ausgezeichnet worden für deine Leistungen, die du dort gemacht hast. Jeder in der Industrie, nicht nur in Berlin, sondern in ganz Deutschland kennt dich. Du setzt dich sehr, sehr stark für das Thema Innovation ein. Du setzt dich sehr, sehr stark auch mit deinem Team für junge Designer ein und bist eigentlich eine der treibenden oder wenn nicht sogar die treibende Kraft, wenn es um das Thema Fashion Week in Berlin in den ja fast letzten zwei Dekaden geht. Hast vorher, wenn ich das auch, oder die Anekdote, die fand ich ganz, ganz toll, wo du damals noch in bei Job dann gearbeitet und so ein bisschen, glaube ich, auch so, ja, vieles hast lernen können. Ja, was war davon falsch? Habe ich was vergessen? Frage ich so rum.
Ja, boah, ich höre mich schrecklich alt an, wenn ich das... Boah, was für ein Track Record. Nein, es stimmt schon. Wir haben vieles gemacht vor 18 Jahren oder vor 19, muss man jetzt sagen, ja. Haben wir die Premium damals gegründet, wirklich mit dem Ziel, Modemessen zu revolutionieren. Und auch wenn heute das alles als sehr normal erscheint, wie wir Modemessen gerade in Deutschland erleben, so ist das immer noch, würde ich sagen, was Besonderes, auch insbesondere, wenn man internationale Messen vergleicht. Ein wichtiger Punkt, ein Aspekt war dabei, dass wir Damen und Herren zusammen zeigen. Mhm. Das hat nie so als USP so offensichtlich funktioniert, ist aber jetzt, wo unsere Kollegen überall versuchen, genau diese beiden Termine für Damen und Herren zusammenzulegen, auf einmal extrem wichtig geworden, zum einen und zum anderen auch, dass man segmentübergreifend arbeitet. Also dass es eben nicht nur um ein Segment geht, sondern dass wir von vornherein, damals haben wir mit 70 Kollektionen angefangen, gesagt haben, wir kuratieren die Brands, so wie wir denken, dass das relevant ist für den Handel, den wir ansprechen. Und jetzt mittlerweile sind wir natürlich sehr groß geworden. Bei der Premium, die SIEG ist, würde ich sagen, die coolste Modemesse und Fashion Trade Show, die es gibt im Lifestyle-Bereich, im Fashion-Bereich. Und trotzdem geben wir uns echt sehr, sehr viel Mühe, genau alles zu durchdenken, eine Customer Journey Kollektion zusammenzusuchen. Und dann gehen 18 Jahre ganz schnell vorbei.
Das stimmt, das stimmt. Und ich kann mich auch noch, weil es ist ja dann alles auch so organisch in den letzten Jahren dann auch nochmal irgendwo immer mehr zusammengewachsen und zusammengeschmolzen. Und im deutschsprachigen Raum gibt es da mit Sicherheit auch ja nichts annähernd nur Vergleichbares. Also für uns jetzt dann im Bereich der Streetwear und der Sneaker gibt es da sowieso messetechnisch dann
gar nichts eigentlich.
Gibt es ja nur lange Zeit in Berlin, auch wenn sich da jetzt in den letzten Jahren der ein oder andere Fokus dann auch nochmal mit nach Paris verlegt hat. Aber jetzt dann, dass man sagen könnte, okay, der Bereich, also außerhalb von den beiden Metropolen gibt es dann natürlich nur noch ein paar ganz ja, abgefahrene oder internationale Geschichten. Aber für den Bereich Streetwear im deutschsprachigen Raum ist es definitiv die...
Was du hast, ist international gesehen trotzdem keine Messen in dem Bereich. Ja. Du hast Showräume und Showraumkonzepte, die sich dann durchgesetzt haben, aber keine Messen. Also nichts im Vergleich, wo man sagen kann, das findet man als Messe wieder und auch in dem Spektrum. Ne? Das, was wir in Paris sehen, sind Schauräume und das ist sehr zielgerichtet und sehr kuratiert. Dann redet man über maximal, keine Ahnung, 5 bis 15 Brands, vielleicht 20, wenn es ganz groß ist. Aber nicht, dass man sagen kann, man hat die Auswahl, ein komplettes, also bleiben wir mal bei dem Beispiel der SIEG, dass man sagen kann, man sieht wirklich Menswear, man sieht Sneaker, man hat das Thema Sustainability, man hat Content-Formate und die Partys, also so in der Form, wo alle auch wirklich partizipieren können und es auch so eine große Community gibt, das wird nirgendwo gemacht, außer
das stimmt.
Durch unser so das, Team bei der SIEG.
So das Gefühl des Klassentreffens durch die Zerstreuung, also wenn man das jetzt wirklich dann mal so direkt vergleicht, Berlin jetzt dann in dem Fall mit Paris, in Paris sind es halt wirklich die einzelnen Straßen, die einzelnen Arrondissements, wo du dann hinfährst und in Berlin kannst du halt wirklich dann in der Regel mit einem Ort, wo man dann hinfährt, an die Location von euch, da dann in der Regel dann auch nochmal so komplett vom Gefühl her in den ein, zwei Tagen, wenn wir zumindest meistens jetzt in den letzten Jahren auch immer mit oben waren, dass man dann da auf jeden Fall so den größten Teil der ganzen Freunde und Kollegen und sonst was dann getroffen und gesehen hat. Und da kommen wir jetzt auch ja noch dann später zu sprechen drauf. Da wird sich ja dann ab nächsten Jahr ein bisschen was ändern an der Stelle. Da bin ich auch noch sehr, sehr gespannt, da ein paar Insights von dir zu erfahren. Aber erstmal, ansonsten, wie geht's dir jetzt in der aktuellen Phase? Du bist gerade in Berlin, wenn ich es richtig verstanden habe.
Ja.
Genau, bei dir im Office wahrscheinlich, ne?
Bei mir im Office bin ich, mir geht's ehrlicherweise super.
Sehr schön.
Und mir geht's wirklich super, aber auch so, wie sagt man das immer, positiver Optimist, ne? Manche nervt's, aber wir stehen eigentlich immer auf und machen weiter. Corona und das ganze Covid-19-Thema hat halt alle getroffen.
Na klar.
Ein Kunde meinte, hurra, hurra, Corona ist für alle da. Mhm. Das stimmt natürlich auch, weil es hat auch uns also finanziell hart getroffen. Wir haben 6 Tage im Jahr, da muss das ganze Geld für das ganze Jahr drin sein. Wir haben fest 45 Leute plus minus und zu den Hochzeiten, dann sind wir eben wie eine große, muss man sich vorstellen, wie so eine Filmgesellschaft, ne, wenn man einen Film dreht. Dann sind es dann 250 Leute, die daran arbeiten. Und davon ist jetzt mal die Hälfte jetzt weggefallen.
Ja.
Und das trifft natürlich uns finanziell hart. Auf der anderen Seite sind wir so gut aufgestellt und waren eigentlich immer sehr, sehr bodenständig im Haushalten, auch wir Gesellschafter. Wir haben uns nie Kohle rausgenommen. Wir sind da eigentlich sehr down to earth. Was uns wirklich zugutekommt jetzt, muss man so sagen. Also deswegen können wir das easy wegstecken. Easy finanziell, wobei emotional das schon viel auch mit unserem Team gemacht hat. Ne? Also man hatte dann doch am Anfang Angst, keiner weiß, wie es weitergeht und was passiert und wie geht man damit um. Aber ich glaube, wir sind da sehr gut durchgekommen. Wir haben erst alle unsere Kunden angerufen, denen eigentlich unsere Informationen gegeben, die wir darüber wissen, weil wir sehr gut vernetzt sind in Berlin, auch zum Robert-Koch-Institut und zu verschiedenen Ärzte- und Virologenkreisen und da, wie gesagt, privat und beruflich irgendwie connected sind. Und dann konnten wir erstmal unseren Kunden ein paar Informationen geben.
Ja.
Das war erstaunlicherweise sehr wertvoll, also viel wertvoller, als wir noch dachten, weil die einfach froh waren, dass sie sich mit jemandem unterhalten konnten. Und viele wussten gar nicht mehr, wo es lang geht.
Ja.
Und dann war die Angst, es war wie eine Schockstarre für viele. Die waren so ängstlich, dass ich glaube, die Gespräche mit den Teams und in den Teams und die Auseinandersetzung damit denen geholfen hat, den nächsten Schritt sehr viel schneller zu gehen, als wenn wir das nicht gemacht haben. Das war zumindest das Feedback. Wir haben wahnsinnig nette Dankes-E-Mails und Briefe und Geschenke und so bekommen, war wirklich entzückend. Und dann haben wir letztes Jahr angefangen wir sind ja immer sehr digital, also wir machen sehr viel Content-Formate und Events und Informationsveranstaltungen zum Thema Digitalisierung und zwar schon seit, ich weiß nicht, 2007. Und der war eben ein Teil, wir hatten angefangen, so eine B2B-Plattform zu bauen, selber zu bauen und in ein Startup hier zu investieren in Berlin und haben aber dann relativ schnell gemerkt, dass das so viel Kapazitäten bindet, sowohl personeller als auch finanzieller Art. Mhm. Und dann ist Jure zu uns gekommen und New Order. Jure und New Order sind beide amerikanische große B2B-Plattformen, die schon seit über 10, Jure gibt es seit über 10 Jahren, das sind die größten im Markt. Und arbeiten global und es gibt New Order. Und beide haben quasi gepitcht, unsere App mit integrieren zu können bei sich und die mit aufzunehmen und zu übernehmen. Und wir haben uns damals für Jure entschieden, vor einem Jahr, unter der Bedingung, dass wir gemeinsam daran arbeiten, an einem neuen Produkt, was auch in Europa funktionieren kann und was auch so ein bisschen lifestyleiger ist. Die Amis sind ja, was das angeht, sehr hart, ne?
Mhm.
Da geht's nur um Trading und es ist egal, wie das aussieht. Hauptsache, man bringt die Zahlen durch. Das sind die Europäer sehr viel emotionaler, Gott sei Dank, und sehr viel visueller auch. Und dann haben wir also die beiden Teams zusammengetan und haben an einem Produkt gearbeitet und wir gehen nächste Woche, launchen wir das. Das nennt sich Jure Passport.
Mhm.
Und da gibt's quasi, sind wir die erste virtuelle Messe, tatsächlich, wo unsere Kunden sich kuratiert auf einer Fläche zeigen können, also die Brands. Ne? Das ist normalerweise war es immer so, da musste man, das ist wie so ein Order, sogenanntes Order-Tool, die konnten also Geschäfte miteinander machen, aber musste sich gegenseitig einladen und das war rein technisch. Jetzt hat das nach der Zusammenarbeit zu einem Produkt geführt, was sie weltweit launchen, auch in ganz aktuell in Japan und in Asien, in Amerika sind sie schon so weit und in Europa, dass wir sagen können, man zeigt quasi von einer Messe oder von einem, könnte auch von einem großen Showroom theoretisch sein, kuratierten Space, wo die Einkäufer wissen, da habe ich Vertrauen, die Brand kenne ich, die Marke Premium, die Marke Sea kenne ich, mhm, und darunter finde ich, was ich brauche, weil die meistens weder die Kapazitäten noch die Zeit haben, also personelle Kapazitäten auch nicht die Zeit haben, sich so viel da durchzuwuseln und zu informieren.
Das glaube ich.
Das haben die einfach, ja, nicht, weil die stehen im Laden, die müssen es machen, die haben, sind mit ganz anderen Themen beschäftigt, sodass wir denen das quasi abnehmen vorweg und sagen, schaut euch die Kollektion an. Und dann können die in Kontakt kommen und wirklich handlungsfähig sein, ja, und zwar ganzjährig. Und das Tolle ist, die sind dann
vor allem quasi mit der kurzen Vorlaufzeit jetzt, ja.
Genau, das heißt, die sind quasi zukünftig vor der Messe, während der Messe und nach der Messe handlungsfähig und mit ihrem Retailern in Kontakt. Wenn die sich sehen können, wissen wir nach Corona, machen sie es, weil das doch auch sehr viele angenehme Seiten hat und der persönliche Kontakt auch unersetzbar ist. Trotzdem kann man vieles digitalisieren und effizienter gestalten und dafür ist Jour super. Insofern konnten wir die Sommerzeit, wo es jetzt keine physische Messe gibt, super überbrücken. Das Team ist total beschäftigt gewesen. Wir sind mit unseren Kunden die ganze Zeit in Kontakt und wir launchen was wirklich Modernes und Neues. Insofern passt das super, bevor wir dann auf das andere Thema nächsten Sommer kommen.
Da bin ich auch sehr, sehr gespannt, was da jetzt kommen wird und ihr dann auf jeden Fall dann an der Stelle als Absender von der Geschichte, weil das ist auch das, was wir bei unseren Lieferanten gespürt haben, dass natürlich dort alle jetzt letztendlich kurzfristig vor die gleichen Herausforderungen gestellt wurden. Sell-ins, die natürlich dann vorher immer in physischer Form, entweder sei es jetzt auf Messen oder in den Showrooms von den jeweiligen Marken dann stattgefunden hätten. Das hat natürlich jetzt alles digital stattgefunden. Bei dem einen so, bei dem anderen so. Und es war natürlich jetzt irgendwo kein einheitliches Format. Natürlich hat auch so dieses, dass das persönliche Treffen komplett gefehlt an der Stelle und von daher klingt das auf jeden Fall nach einer tollen, spannenden Lösung, was du da auch skizziert hast und das wird es auch definitiv meiner Meinung nach jetzt für die Zukunft dann nicht mehr wegzudenken sein, weil das Ganze ein gewisser digitaler Booster ist oder war für ganz, ganz viele Sachen. Ich meine, wir haben ja alle eine ganze Branche, nicht nur wir, sondern eigentlich die ganze Welt spricht ja auch in letzter Zeit von der neuen Digitalisierung. Und wenn es jetzt so dann ein Szenario gab, was es ja jetzt seit knapp Anfang des Jahres für alle Unternehmen und für alle Leute gab, wachsen dann aus solchen Sachen dann wieder ganz, ganz neue Möglichkeiten, die es vorher halt so einfach noch vielleicht gar nicht so stark in Betracht gezogen wurden. Und von daher finde ich das eine echt mega spannende Entwicklung an der Stelle.
Ja, interessant ist eigentlich, selbst wenn es die technischen Möglichkeiten gegeben hat, ja, weil wir machen ja, wie gesagt, dieses Fashion-Tech-Konferenzformat, wo wir wirklich seit 6 Jahren, 2-mal im Jahr, so das Top-Notch an Innovationen in den Bereichen zeigen, was Digitalisierung angeht, auch was Sustainability angeht und so weiter. Wir haben wahnsinnig viele tolle Konzepte und Firmen gesehen und Startups, die sich genau mit dem Thema beschäftigt haben. Aber die Bereitschaft war nicht da, das zu nutzen. Ja. Und das hat sich natürlich maßgeblich geändert, zu sagen, okay, wir gehen jetzt mal digital. Bis dahin ist man immer so ein bisschen, oh ja, brauche ich nicht, komme ja eigentlich ganz gut klar und ich schicke auch nochmal eine E-Mail und es ist ein großer Anhang und ich telefoniere lieber und fahre nochmal. Und das hat sich, glaube ich, wesentlich verändert und vieles davon wird hoffentlich dann auch weiter bleiben. Also ich bin zum Beispiel total froh, dass ich nicht mehr so viel reisen muss.
Naja, die guten
ins Töpfchen, die schlechten ins Kröpfchen.
Ja, genau. Ja, das denke ich auch, dass dieser Effekt beibehalten wird. Und das sind, glaube ich, jetzt dann heute gewisse Dinge oder gewisse andere Sachen, die jetzt dann nach so einer Phase dann auch komplett neu bewertet werden. Und dann da vielleicht man dann ein bisschen mehr Zeit hat für sich, seine Freunde, vielleicht auch die Familie, weil man dann halt jetzt nicht so der Getriebene ist, der von einem Flughafen zum nächsten jettet. Und
ich bin ja schon dadurch echt massiv gestresst, ne?
Ja.
Und bin wirklich froh um jeden Zoom-Call und um alles, ja, was man irgendwie per Video machen kann, weil das andere ist einfach auf Dauer zu anstrengend. Und ich mache das hier in Berlin schon 18 Jahre, aber davor war ich ja auch ständig unterwegs. Und ich erinnere mich, es gab auch gerade am Anfang auch der Premium, ich wusste nicht, welcher Tag, welcher Wochentag, welche Zeitzone. Da sind wir noch viel mehr gereist. Das hat sich bei mir durch die Kinder ein bisschen reduziert, Gott sei Dank. Und das Team hat mir viel abgenommen. Und trotzdem, jede Reise, die ich mir sparen kann, spare ich mir.
Ja, Was gibt es ansonsten noch vielleicht so bei uns? Ich meine, du kennst mich ja ein bisschen, auch das erste Mal, wo wir uns bei der Textilwirtschaft in der Jury getroffen haben. Ihr wart ja auf jeden Fall alle aufgebrezelt. Ich kam ganz normal, wie fast eigentlich immer, mit meiner Camouflagehose und meinen sonstigen Cappy. Sachen daher. Cappy ist ja auch immer so ein bisschen der Standard. Was gibt es vielleicht noch so für unsere Sneaker-Jungs Wichtiges aus deiner Vergangenheit? Was könntest du vielleicht noch so für die, die da draußen jetzt dich noch nicht kennen, dann erzählen? Was gab es noch so an Milestones vor deiner Zeit mit den ganzen Verantwortlichkeiten im Rahmen der Fashion Week, wo du sagst, Mensch, das könnte den einen oder anderen vielleicht interessieren?
Also ich habe Textil- und Bekleidungstechnik, also ein Ingenieurstudium in Mönchengladbach studiert, abgeschlossen und studiert und hatte überhaupt keinen Bock auf Ingenieurwesen. Aber ich wusste nicht so richtig, so was mache ich eigentlich mit meinem ganzen Glück und so, und habe mich da schon, bin schon immer quergeschlagen und habe meine Dozentin damals, die Hauptdozentin, überredet, dass sie mir doch bitte hilft, eine Diplomarbeit zu schreiben bei einer großen Unternehmensberatung, KSL hieß die, amerikanische Company. Und ich meinte, das geht nicht, muss ich Sonderanträge einreichen und so weiter. Hat sie dann doch gemacht. Und damit ich da, weil ich wusste nicht, also wie gesagt, Noten hatte ich immer gute, ich bin auch fleißig und schnell, also oder anders. Vielleicht bin ich auch so faul oder so ungeduldig, mich mit Sachen auseinanderzusetzen, auf die ich keinen Bock habe, dass ich diese Sachen ganz schnell durchziehe. Also ich war als Erste mit dem Studium fertig, obwohl ich die Einzige bin, die nicht dabei geblieben ist, lustigerweise. Und solche Sachen. Da bin ich dann ziemlich schnell durch, konnte so abschließen, bin danach als ersten festen Job zu Wolfgang Job nach Hamburg. Hab wahnsinnig viel gelernt, habe die ersten Shop-in-Shops von Job damals bei P&C und bei anderen großen Department Stores eingeordnet. Ich war noch, und verantwortet auch, ich war noch so jung, gerade 24 geworden, und mein erster Shop-in-Shop, da bin ich quasi, ich glaube, es war in Braunschweig, Bremen, weiß ich schon gar nicht mehr, da bin ich rein und haben die immer gefragt, ja, und wann kommt denn jetzt jemand von Job? Dann habe ich gesagt, ja, ich bin das von Job. Und ja, dann eine Frau, die 24 ist, ne, macht dann den Shop-in-Shop und diskutiert Budgets und Planung und so weiter. Ne? Da haben die sich ernsthaft erstmal total echauffiert, bis ich gesagt habe, ich kann auch wieder gehen, dann verschieben wir das Ganze, bis mein direkter Vorgesetzter kommen kann. Kann aber ein halbes Jahr dauern, weil ich bin nächste Woche da und da und da und da und da. Und dann muss ich die wirklich davon überzeugen, dass sie das mit mir machen können. Konnte mich auch durchsetzen. War erstmal ehrlicherweise nicht so schön, aber dann habe ich gedacht, gut, damit werde ich vielleicht auch leben müssen. Und war dann auch ganz anders vorbereitet von der Argumentation und von meinem Auftritt bei den nächsten Shop-in-Shops, die wir gemacht haben. Da habe ich wahnsinnig viel gelernt in den 2 Jahren und bin dann nach Berlin. Ich wollte unbedingt nach Berlin, fand Berlin cool und wollte unbedingt da wohnen, habe gekündigt. Und da hat sich Wolfgang damals tierisch aufgeregt, mich beschimpft. Und ob ich einen neuen Job hätte, habe ich gedacht, nee, ich möchte aber irgendwie in Berlin sein, finde ich cool. Und ich habe keine Lust mehr auf Hamburg und helf mir doch mal bitte, ich brauche eine Wohnung. Ich habe bis jetzt nur ein Fitnessstudio gefunden. Und er hat mir dann auch geholfen, eine Wohnung zu finden. Und lustigerweise haben die mir auch geholfen, einen Job zu finden, damit ich in Berlin bleiben kann, netterweise. Das war wirklich total cool. Und dann war ich 2 Jahre bei Kathleen Madden, das war so eine Schweizer Strickfirma, und habe den Vertrieb im Osten komplett aufgebaut, also in Ostdeutschland, was vor 24 Jahren echt eine Herausforderung war, muss ich sagen, auch rückblickend. Das war schon hart, weil zum Thema auch, wie man, ich bin aus Hamburg gekommen, wir hatten immer Hosenanzüge damals an, es war schon ziemlich schick immer alles. Und so bin ich schön in mein dickes Auto nach Ostdeutschland und habe die Kunden bereist, und die waren nicht unfreundlich, das kann ich nicht sagen, aber auch nicht besonders herzlich zu mir. Und ich war so frustriert, dass ich quasi gar nicht weitergekommen bin, obwohl ich dachte, ich mache meinen Job gut. Das hat mich echt mitgenommen, bis ich irgendwann gar keinen Bock mehr hatte. Bin wirklich mit einer Jeans und einem Sweaty und einem Cappy und Turnschuhen losgefahren. Ja, ist mir jetzt auch scheißegal, das ist eher anstrengend. Machst jetzt einfach noch Dienst nach Vorschrift. Ich wusste nicht, was ich machen sollte. Und ungeschminkt. Und dann ist was ganz anderes passiert. Von da an, ne, war jedes Willkommen und jedes Entree in jedem Laden total herzlich. Die konnten einfach mit diesem ganzen Gehabe was wir mitgebracht haben aus Hamburg, gar nicht umgehen. Mhm. Das heißt, in der Sekunde, als ich eigentlich so auch dann war, wie ich bin und wie ich auch sonst immer rumgelaufen bin, in Sneakern und in Jeans und so weiter, von da an war alles in Ordnung. Und da hatte ich echt ein super weiteres Jahr noch oder eineinhalb Jahre noch.
Ist der Knoten geplatzt, ja.
Ja. Das war ganz anders. Dann wurde ich mit Kuchen empfangen und mit frischem Obst geschnitten. Und wir haben die Läden zusammen angestrichen. Weil ich gedacht habe, oh, so kriege ich das gar nicht reinverkauft. Wir brauchen einen anderen Look, sonst kann ich ja, ich order euch noch die anderen Kollektionen. Ihr braucht die und die und die Kollektion, damit ihr diesen Laden so führen könnt. Wirklich, ich bin mit zum Ordern. Ich habe die Termine gemacht mit einzelnen Einzelhändlern. Das war wirklich eine wahnsinnig schöne Erfahrung dann. Anstrengend, ne? Ich war nach zwei Jahren auch echt durch. Mhm. Weil ich habe so viel gearbeitet und ich war auch nur im Auto, dass mich das unheimlich angestrengt hat und dann habe ich aufgehört. Da fing gerade das Thema Digitalisierung an und da war in Berlin dieses Thema New Economy und ganz groß und da gab es eine Firma Pixelpark, das war die größte Internetagentur in Deutschland sowieso, aber ich glaube auch mitführend in Europa.
Ja.
Und dann habe ich mir 10 Projektmanagementbücher gekauft. Und habe gedacht, boah, jetzt lerne ich erstmal die ganze Sprache quasi auswendig, bevor ich mich da bewerbe. Die habe ich more or less auswendig gelernt. Bin dahin, habe mich vorgestellt und habe dann gesagt, hören Sie zu, das und das kann ich besonders gut. Das und das kann ich lernen. Und das werde ich nie verstehen. Ich habe mir jetzt 10 Bücher reingezogen. Da gibt es einfach Teile, und die verstehe ich nicht, die kann ich nicht. Und die haben mich dann nochmal zum zweiten Gespräch eingeladen. Also die ersten paar Bewerbungen, ich habe mich bei vielen Agenturen beworben, die waren alle negativ, weil keine Erfahrung diesbezüglich. Und Pixelpark, die Größe, hat mich dann noch mal zu einem zweiten Gespräch eingeladen. Und dann habe ich Adidas betreut und die ersten quasi Online-Shops von Adidas gemacht als Projektmanager und so weiter. Das war wirklich ganz toll. Und so eine Max, das war damals so eine kommerzielle Marke aus Holland, und das habe ich damals gemacht und ich würde sagen, dass das mich mit am meisten geprägt hat, weil das war ja 2000, ne? Und 2001, 2002 bin ich da raus, loszugehen, zu sagen, was braucht der Endkonsument und was müssen wir dem Retailer zeigen, okay, was der Endkonsument schon weiß, die Einkäufer aber noch nicht, weil die irgendwie behind sind. Und mit dem Konzept sind wir losgegangen und so haben wir die Premium gegründet. Und deswegen wussten wir, wir ziehen los mit einem komplett anderen Mindset. Und wir waren nur wahnsinnig früh. Als wir das versucht haben zu erklären, hat uns überhaupt keiner zugehört und wahrgenommen. Und irgendwann haben wir es aufgehört zu erklären und einfach nur gemacht. Und es hat dann einfach funktioniert. Aber das war nochmal. Ja, aber das war echt nochmal ein Riesen-Learning. Ich bin total dankbar für die zwei Jahre. Das hat ganz viel bei mir gemacht und ausgemacht. Und die Stimmung war auch total cool und die Leute waren cool und so. Das war echt toll.
Da hätten wir uns fast damals schon über die Füße laufen können, wenn das bei mir nicht so gelaufen wäre, weil Pixelpark war in der Tat auch einer meiner Agenturen, zu denen ich immer wollte. Ich hatte so zwei, drei nationale Agenturen und wollte nämlich dann entweder nach Hamburg zu einer der größten Networks oder Pixelpark in Berlin war natürlich auch die so richtig die dicken Projekte im digitalen Bereich gemacht haben. Und ja, da hätten wir uns fast schon, das war schon eine ziemlich revolutionäre Zeit dann auch damals, ne?
Ja, für den muss Bereich. Ich sagen, da habe ich wirklich, ja, total, ich habe auch Glück gehabt, ne? Auch bei Joop damals, das ist ja auch an Wünsche verkauft worden. Ich habe das quasi noch miterleben dürfen, wo das noch dem Herbert Fromm und Wolfgang Joop selber gehört habe und habe quasi dann den Prozess des Verkaufs komplett mitgemacht, was extrem spannend und lehrreich war. Und dann auch bei Pixelpark, dann haben wir noch wirklich, das war noch die Zeit, bei Joop, das war noch so die Zeit, wo die ganzen, also das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, aber es gab auch für die Mitarbeiter ständig irgendwie so total dekadentes Essen und Hotels und die Hotels waren größer als meine ganze Wohnung, ne? Und ich habe immer meine Mutter angerufen und gesagt, Mama, das kannst du dir nicht vorstellen, ne? Also hier ist das Bad größer als meine Wohnung in Hamburg und wirklich war totale Dekadenz. Ich verstehe ganz genau, wie in den 80ern und 90ern, wie das gewesen sein muss. Und dann bin ich dann von da aus zu Pixelpark, wie gesagt, als nächsten großen Schritt. Und das war auch so toll, weil das war auch so eine ganz bestimmte Zeit, wo das gerade so hochkam und so geboomt hat. Ja. Das hat echt Spaß gemacht.
Definitiv. Und in der Zeit hat es mich dann aber ins Ausland verschlagen, deswegen dann nicht Berlin oder Hamburg, was ursprünglich mal der Plan gewesen wäre. Aber ja, nun trifft man sich ja dann heute so auf dem anderen Weg über die Turnschuhe und über die Messen. Ja. Ne, dann wieder.
Nee, auch über die Sympathie, Mischa.
Das stimmt.
Wir hätten
uns überall treffen können, Anita. Ne?
Ja, ich hätte auch Kärtchen gewechselt, Sitzkärtchen.
Ja, stimmt. ich habe schon so die nächsten, noch mehr so ein, zwei Sachen in der Pipeline. Mhm. Die ersten Male, wo mich so die Sneaker-Sammelleidenschaft dann auch nach Berlin in die Hauptstadt verschlagen hat, da war das ganze Thema da schon auf jeden Fall in Berlin, in keiner anderen Stadt war es auf jeden Fall so präsent. Wir haben ja neulich jetzt auch gerade ein bisschen mit Hikmet so über die Anfänge, wo er losgelegt hat in Berlin und so weiter, da war das Thema ja alles noch sehr, sehr klein und sehr, sehr nischig und hat irgendwelchen Kellerstores oder irgendwelchen Lädelchen stattgefunden, die irgendwo halb schon Kiezrand oder Stadtrand stattgefunden haben. Was würdest du denn so sagen, wann ist denn das Thema Turnschuh, weil es ist ja jetzt definitiv keine Nische mehr und jetzt auch nicht mehr wegzudenken, wann würdest du denn sagen, hat das Thema so von einer gewissen Präsenz, Einzug gehalten? Wann hast du gesagt für dich, okay, das Thema ist jetzt definitiv da?
Das hat natürlich auch viel mit der Gründung von ASIC zu tun. Ne? Das hat so ziemlich parallel angefangen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, die ASIC gibt es jetzt seit über 10 Jahren, dann würde ich sagen, haben Sneaker bei uns noch angefangen, eine Rolle zu spielen, schon vor 7, 8 Jahren. Täusche ich mich? Ja, ne?
Nee,
8 Jahre?
Ist auch so, dass...
Da fing das so an. Auch Hikmet wurde erwähnt. Ja. Mit dem sind wir ja auch eng und so. Das war natürlich hier in Berlin und auch so. Und das ist eigentlich schön, dass es auch nicht mehr weggeht. Es hat auch sehr viel mit Authentizität zu tun, obwohl ich das Wort schon gar nicht mehr hören kann. Aber das Thema Glaubwürdigkeit und dass die quasi sich auch so eine Community drumherum gebildet hat und gegründet hat. Ich glaube, das ist, was spürbar anders war zu anderen Segmenten oder Looks gab es immer und Communities gab es immer und Richtungen gab es immer. Aber ich finde, so Sneaker hat nochmal das ganze Sneaker-Thema ist das einzige, Jeans hat es vielleicht noch gehabt. Also so Denim und Sneaker, die es geschafft haben, eine weltweite Community aufzubauen. Aber durch die Digitalisierung haben natürlich mit Sneakern und durch das Tauschen und Wiederverkaufen und so weiter, hat das nochmal eine ganz andere Emotion hervorgerufen und eine Verbundenheit miteinander. Und ich finde eigentlich ganz schön, dass das einfach nicht mehr wegzudenken ist.
Das finden wir natürlich auch und wir würden aber auch auf jeden Fall lügen. Also wir sind ja seit einem Jahr aktiv, 2004 mit meinem Kompagnon, wo wir da damals noch mit unserem eigenen Blog gestartet haben und dann ab Ende 2010 bzw. Anfang 2011, wo wir dann auch bei uns losgelegt haben mit 43,5. Und als wir das damals begonnen haben, war das Ganze natürlich auch noch völlig anders geplant und völlig anders dann auch von der Ausrichtung her ausgelegt. Und dass das dann, so wie du es gerade auch gesagt hast, so vor ungefähr 7, 8 Jahren, ist da natürlich jetzt dann auch genderübergreifend so ein richtiger Hype und so ein richtiger Knoten geplatzt für alle möglichen, dass das Thema halt von so eigentlich dem Nischenthema herausgewachsen ist und dass das natürlich jetzt zu einer festen Größe geworden ist, was wir haben uns niemals irgendwie erträumen lassen. Und dann die ganzen Formate, ich meine, wenn wir jetzt die ersten Messen, das waren ja damals wirklich auch noch super kleine, ganz, ganz kleine, familiäre, mega Mini-Messen, die es so in dem Sneaker- oder Turnschuhbereich gab. Es gab ja in Frankfurt dann kleine Messen, wie damals noch so mehr mit einem Skateboard-Einschlag, die Pride damals. Oder es gab in Köln verschiedene Sachen, damals ja auch, was ja auch eher so Trade-Fair-Shows teilweise waren, wo private Leute, aber auch die Hersteller dann irgendwo anzutreffen waren. Aber so wie das Ganze jetzt auf dem professionellen und großen Level, wie das jetzt gewachsen ist, das ist natürlich ja eine sehr, sehr schöne Sache, dass das so gekommen ist, wie es gekommen ist. Und wir können es uns jetzt auch ehrlich gar nicht mehr wegdenken an der Stelle, wollen es uns auch gar nicht wegdenken, weil es natürlich ein Lebensgefühl ist, was dadurch groß geworden ist. Und wie du es ja schon gesagt hast, dass das eine Community ist und auch zu einer gewissen Lebenseinstellung zählen kann, das Ganze. Ne?
Ja, finde ich auch. Also gerade wo du sagst, genderübergreifend, ne? Ich trage wirklich gerne hohe Schuhe. und Kleider und so. Ich bin um jede Stunde froh, wo ich Sneaker an, wo ich Sneaker anhabe. Das hat schon auch viel, nicht nur vom Look und von der Community zu tun, sondern auch drumherum. Das hat auch was mit Haltung zu tun. Ja. Und für uns, sagen alle, für alle Frauen, hat das wirklich nochmal, das war wie eine Lanze brechen für Feminismus. Ich sage auch immer, der Turnschuh, der Sneaker ist der beste Feminist auf der Welt. Mhm. Ist er irgendwie auch.
Das berichten uns auch auf jeden Fall ganz, ganz viele der weiblichen Kundinnen, wo wir ja so in den ersten 2 Jahren echt immer auch im Laden dafür gekämpft haben, dann dort mal den Mädels irgendwie ein gutes Paar Turnschuhe an die Füße zu bekommen, die gesagt haben, so nee, ich bin fein hier mit meiner Fußbekleidung, was das da ja dann auch war, da gab es ja die verschiedensten Trends und da haben wir uns echt stark bemüht und dann ein paar Jahre später konnte man sich ja dann auch gar nicht mehr davor retten und inzwischen ist das ja auch völlig ausgeglichen, was wir auf jeden Fall auch eine mega gute Entwicklung nach wie vor finden. Weil ein guter Turnschuh oder ein guter Sneaker ist einfach somit das komfortabelste und beste, was du deinen Füßen gönnen kannst. Und gerade bei den ganzen Anstrengungen und sonstigen, der Hektik und allen sonstigen Faktoren, die es natürlich gibt, ist das immer mit so einer der besten Ausgleiche und der besten Sachen, was man irgendwo für sich selber machen kann an der Stelle.
Finde,
ne?
Ich auch.
Ja. Wir nehmen ja heute hier auf am 6. Juli. Und da wird es genau heute in einem Jahr, nämlich für uns, ja, Hessen, etwas sehr, sehr Beachtliches und sehr, sehr Spannendes geben. Ich habe es selber auch direkt über die Medien erfahren, habe danach dann direkt zum Hörer gegriffen, habe dich kurz angerufen und dir kundgetan, wie sehr mich das freut. Es ist natürlich neben dir auch, gibt es ja auch bei uns schon vor Ort in Frankfurt auf jeden Fall einige bekannte Gesichter, die da auch nicht so ganz unbeteiligt sind. Von daher erzähl du doch mal, weil die Fashion Week Berlin wird ja ab nächsten Jahr dann in Frankfurt stattfinden. Wie kam es denn dazu?
Also erstmal habe ich mich über deinen Anruf sehr gefreut. Vielen Dank, das war total sweet. Nee, also die Fashion Week Berlin wird es nicht in Frankfurt geben, weil wir wollen ja was anderes machen.
Ja.
Und irgendwie auch 2021 Format delivern. Also was wir uns überlegt haben, und zwar schon länger, ist zu sagen, wie können wir, wir veranstalten ja die Premium und die Seek. Wir haben im Übrigen auch die Bright gekauft, akquiriert vor ein paar Jahren. Die gehört ja auch zu uns zur Gruppe. Und auch die Shawn Order. Und wir wollten, und es gibt die Neonyt noch in Berlin. Was anderes gibt es ja sowieso nicht mehr. Mhm. Und es gibt die Neonyt. Die Neonyt ist eine Sustainable Messe, mit der wir schon sehr eng zusammengearbeitet haben im Content-Bereich. Wir haben unsere Konferenzen zusammen veranstaltet. Wir stimmen uns extrem partnerschaftlich und nett miteinander ab. Und wir haben immer gesagt, wir müssen eigentlich zusammenkommen, weil es gibt so Zeiten, da findet man das Cruisen durch eine große Stadt wie Berlin total toll, weil alles neu ist und man muss das alles erkennen. Und dann gibt es immer wieder Phasen und Dekaden, dann wird das so anstrengend, ne? Weil es auch nicht saisonal, also 2-mal im Jahr, wo unsere Messen stattfinden, findet man ja auch nicht ständig was Neues in Berlin, ne? Oder auch in keiner anderen Stadt. Das ist dann einfach auch so. Dass wir gesagt haben, es ist war ein Riesenwunsch unserer Kunden und der ganzen Shop-Owner und Retailer, zu sagen, könnt ihr nicht eigentlich eine große Fläche bespielen? Und wir haben wirklich hier geguckt, können wir das machen, was eignet sich dafür? Und stellen auch uns ständig wieder in Frage und hinterfragen alles, was wir machen. Und wir hatten eine wahnsinnig tolle Zeit hier in Berlin, 18 Jahre. Davor, weiß nicht, von den Älteren, die werden sich alle erinnern können, war alles in Köln, du erwähntest das kurz, und in Düsseldorf. Da gab es die Herrenmodemesse und die Bread & Butter in Köln. Mhm. Und dann gab es in Düsseldorf die CPD. Und wir haben auch gesagt, okay, mit der Premium, wir müssen was Neues machen. Wir waren auch in Düsseldorf damals, lustigerweise. Die haben uns aber nicht zugehört und haben das nicht so richtig ernst genommen. Und haben gesagt, okay, fein. Dann gehen wir in einen Standort, damit rechnet keiner, weil da ist nichts. Okay, wir fangen in Berlin an. Damals hat dann auch die Bread & Butter sich von Köln gelöst und ist auch nach Berlin gekommen, was super war. Und dann haben wir damals 2007 die Fashion Week beziehungsweise die Fashion Week Organisatoren aus New York auch nach Berlin geholt und haben immer versucht, nach bestem Wissen und Gewissen alles zusammen abzubilden. Die Zeiten haben sich halt geändert. Und wie gesagt, was noch vor 18 Jahren total wichtig und richtig war, was noch vor 10 Jahren auch noch richtig war, funktioniert so nicht mehr nach 20 Jahren. Mhm. Dann entsteht auch immer so eine gewisse Langeweile, würde ich gar nicht sagen, aber man hat alles gesehen. Ja, so eine Routine halt, ne? Ja, und dann stellt man ständig alles in Frage. Und wir Leute aus der Modebranche, das ist ja, man lebt ja schon sehr von neuen Impulsen. Es ist sehr schnell, sehr emotional. Und ich glaube, wir haben uns mehr als nur einmal gehäutet. Ich würde sagen, in 18 Jahren zweimal gehäutet, um irgendwie komplett up-to-date zu sein, die richtigen neuen Impulse an alle geben zu können, neue Themen vorzustellen. Ne, daher kommen auch solche Sachen wie, wir machen eine Konferenz. Ach ja, und wir machen das Fashion Week Magazin. Auf einmal waren wir Herausgeber von so einem Fashion Week Magazin. Ach ja, und wir machen pro Saison 2 fette Partys und noch Dinners und noch Netzwerktreffen und noch Konzerte und so weiter. Irgendwann läuft sich das auch ein bisschen aus oder durch. Mhm. Und kenne ich den Detlef Braun, das ist der Geschäftsführer der Messe Frankfurt, schon seit Job-Zeiten. Der war nämlich damals mein Vorgesetzter. Bei dem Verkauf an Wünsche, was ich vorhin kurz erwähnte, war er in der Transformation damals mit beteiligt und wurde Geschäftsführer. Und wir sehen uns regelmäßig, weil er, wie gesagt, auch die Neonyt zur Messe Frankfurt gehört, die Sustainable Messe. Und da haben wir uns letzten Oktober zusammengesetzt, beziehungsweise wir sitzen immer zusammen. Aber letzten Oktober wurde es dann sehr konkret, dass wir gesagt haben, wenn wir was Neues machen und zusammen was machen, dann muss es eigentlich auch ein neuer Standort sein. Und es muss ein Standort sein, den wir cool finden. Punkt Nummer 1, das war mir als persönlich auch wichtig, ich muss einen Standort total super finden und die Frankfurt ist super und die Hessen sind super. Und was ist noch infrastrukturell, was macht das Sinn? Gibt es eine Location, wo wir zusammen zeigen können? Wie sieht die drumherum, Parameter und so weiter? Und wir haben auch die anderen Standorte gecheckt, aber ehrlicherweise, wir waren mit der Premium auch mit so kleinen Satellitenmessen, auch schon mal in Düsseldorf und in München. Das kennen wir. Mhm. Es ist belegt. Und da ist auch so ein Establishment, da kommt man gar nicht mehr rein mit was Neuem. Da fange ich wieder an, gegen was zu kämpfen, was da ist, ohne dass man irgendwie sich konzentrieren kann aufs wirklich Neue. Und dann, auch da ist so eine gewisse, ja, ich finde, Langeweile ist, wie gesagt, nicht das richtige Wort, eher so eine, es ist so gesetzt und so etabliert und man kennt das schon und man lässt sich auch nicht so gerne überraschen, wenn man schon einen Standort kennt, ne? Weil man, der Mensch an sich denkt, der weiß ja immer schon alles. Und Hamburg fanden wir noch spannend, aber da ist der Flughafen nicht wirklich zentral und Messegelände ja, Flughafen nicht. Und ehrlicherweise war Frankfurt ziemlich offensichtlich, auch mit der Neonyt, weil die kommen ja nach Hause quasi nach Frankfurt.
Ja.
Das Messegelände ist super zentral und das sind auch nicht so klassische hässliche Messehallen, sondern die gibt's halt schon wahnsinnig lange und das sind ganz tolle Hallen, die sehen gar nicht messetypisch aus. Dann ist die Messe in Frankfurt auch Teil der Innenstadt und Teil der Kultur. Frankfurt ist ein international bekanntes Handelszentrum, nach Brexit noch viel größer und interessanter geworden. Da passiert wahnsinnig viel. Ich werde dieses Jahr 48. Ich war auch noch, ich kenne auch noch Love Parade und Sven Feth und Cocoon und alles, ne? Als Raver-Mädchen. Und die wirklich, wir kennen wahnsinnig viele Leute in Berlin, die aus Frankfurt kommen oder die Musik gemacht haben, coole Kreativagenturen haben. Und der Teil wird von Frankfurt nie erzählt. Also das wirklich, haben wir gesagt, 1 und 1 ist nicht 2, 1 und 1 ist 11. Und das ist in Frankfurt. Und das war ein No-Brainer. Und da muss ich sagen, die Messe Frankfurt auch super cool und die Politiker sehr super zielorientiert, sehr supportive. Die haben sofort verstanden, was wir wollen, nämlich ein neues Konzept machen, wo quasi die ganzen Messeveranstaltungen alle zusammen sind. Das ist eine User Experience. Alle kommen dahin, können arbeiten, sich treffen. Aber die Stadt muss auch mit eventisiert werden. Also wie kann man die Stadt so mit einbinden und Fashion, von Sneaker bis hin zu, was weiß ich, ne, von irgendwie Avantgarde-Designern, so mischen und so aufstellen, dass jeder, der da hinkommt und jeder, der dort lebt, A, überrascht wird und B, weiß, es ist Fashion Week. Wie kriegen wir das hin und wie, was müssen wir machen? Und da muss ich sagen, war die Stadt Frankfurt und die Politiker alle da parteiübergreifend so schnell, so fokussiert, die haben alles verstanden. Und das war echt cool. Und jetzt arbeiten wir mit Hochdruck daran, das im nächsten Sommer stattfinden zu lassen, sind in Konzepten, in Briefings. Ganz, ganz spannende, tolle Zeit. Wir laufen hier auf Hochtouren. Und ja, wir freuen uns auf nächstes Jahr im Sommer. Jetzt haben wir noch einmal im Januar, wenn wir stattfinden können und wir nicht irgendwie durch Covid-19 bedingt wieder sehr eingeschränkt sein könnten, ne, wissen wir nicht, aber wir gehen jetzt mal davon aus, Premium und Sieg und Neonüte und auch die Konferenzformate finden im Januar nochmal statt. Und das werden wir richtig groß feiern und sagen, danke Berlin für 18 super Jahre. Jetzt zieht die Karawane weiter und wir machen Hallo Frankfurt und stellen auch dann die Player aus Frankfurt vor. Für mich wäre es auch total cool, ich habe die Jungs schon angerufen von der Bright, damals die Gründer, Marco und Thomas, hey, wollen wir nicht die Bright wieder aufleben lassen?
Das wäre auf jeden Fall
wenn, ja, total cool.
Wenn es die alten Räumlichkeiten noch irgendwie im Zugriff geben sollte oder die anderen, also es würde gar nicht an den Räumlichkeiten hängen, aber ich glaube, dafür gibt es natürlich auch natürlich so ein paar Hasen und das, die schon ein bisschen da besser dabei sind. Und ich mein,
das wäre schon cool. Und dann ist es auch nicht mehr so wie früher. Ne? Auch das Konzept muss neu gedacht werden, aufgesetzt werden. Aber ich glaube schon, Frankfurt ist nicht das, wo alle immer sagen, es ist nur eine Banker-City. Und ehrlicherweise auch die Banker-City super interessant. Ne? Also wir sind zum Beispiel im Kontext mit Talentprogrammen und neuen Sachen zusammen. Was heißt eigentlich B2C oder B2P, Business to People, Business to Consumer? Wie kann ein Kreis gemacht werden aus einer jetzt noch immer bestehenden Linie? Kreis dahingehend, dass wir immer gesagt haben, es gibt einen Endkonsumenten, es gibt den Retailer, es gibt die Brands. Und wie können wir die beiden Enden der Linie, und da gibt es natürlich die Produktion und so weiter, aber wie können wir die Enden so zusammenbringen, dass das ein ganzes, ein Kreis ergibt, in dem sich alle gut bewegen können und auch neue Geschäftsmodelle, neue Bekanntschaften gemacht werden können, neue Netzwerke entstehen. Wie können wir das, was müssen wir tun und wen müssen wir zusammenbringen, damit das passiert in Zukunft und möglichst alle davon maximal profitieren. Profitieren im Sinne von finanziell profitieren, aber auch im Sinne von Fun, ja, weil am Ende ist People's Business und wir müssen auch Spaß haben bei der Arbeit und Bock haben auf die Produkte. Das ist was, Mischa, was uns auch verbindet, ist die Leidenschaft zu Fashion einfach. Und ich freue mich immer noch, genau, obwohl ich habe echt viele, ne, kann ich sagen, in dem Alter. Ich kaufe total viel und ich liebe Fashion. Ich freue mich über jedes Paar Sneaker. Mhm. Ich freue mich über jedes neue Shirt und so. Das hat überhaupt null abgenommen. Ich könnte überhaupt nicht sagen, dass mich das irgendwie langweilt oder ich genug habe und so. Stimmt einfach nicht. Ich mache das gerne und dort treffen sich dann eben auch Leute, die Spaß dran haben. Bei dem Talentprogramm werden wir versuchen und arbeiten wir gerade dran, dass man sagt, wie kann man Finance-Knowledge zusammen mit Fashion-Knowledge zusammenbringen? Was gibt es da für neue Geschäftsmodelle? Gibt es Accelerator-Programme? Wie kann man Fashion-Startups anders aufziehen, als das bisher üblich war? Wie gesagt, wir sind an allen Seiten mit Hochdruck dran und ich freue mich da wahnsinnig drauf.
Ja, wir finden es auch auf jeden Fall sehr, sehr spannend und natürlich war das vorher dann auch immer in den letzten Jahren natürlich jetzt auch, du hast es ja schon angesprochen, nach fast zwei Dekaden in Berlin war das irgendwo so gesetzt, aber als ich dann auch nach unserem Gespräch so ein bisschen drüber nachgedacht habe und dann auch von verschiedenen anderen Faktoren und wie du es ja schon gesagt hast, wo da die Messe von der Location ist, wie das eingebunden ist mit in den Innenstadtkern, wie natürlich auch die anderen Sachen. Ich meine, wir kriegen es ja bei uns auch tagtäglich mit im Laden, wie einfach es für die ganzen Leute, die jetzt zum Beispiel irgendwo im Transit am Flughafen sind, mal schnell in die Stadt reinzukommen, um vielleicht ein paar Turnschuhe zu shoppen oder so. Das ist alles echt von der Infrastruktur auch her da.
Ne?
Wahnsinn.
Du alleine 15 Minuten vom Flughafen. Das Messegelände ist oder ist auch von der Innenstadt, ne? Auch
das geht
eine Station
alles
mit der Bahn.
Ja.
Du kannst eigentlich alles zu Fuß machen, wenn das Wetter schön ist.
Genau.
Das hat schon massiven Vorteil und da können wir davon ausgehen, dass wir es schaffen, ein super Wir-Gefühl zu kreieren, was du einfach in so einer großen Stadt wie Berlin nicht mehr hinbekommst. Die Stadt ist groß geworden, es hat einzelne Kieze, einzelne Stadtteile, die selber schon in sich so geschlossen sind wie eine Kleinstadt.
Ja.
Und dann sind so wie viele Kleinstädte aneinander connected, die teilweise gar nichts miteinander zu tun haben. Und dann ist das nicht die Schuld von irgendwem und deswegen ist auch nichts schlecht oder gut. einfach, ich glaube, die Bedürfnisse haben sich geändert und wenn das nicht hier geht, dann müssen wir etwas Neues machen, hat meine Oma immer gesagt. Ich glaube, da haben wir schon mal drüber gesprochen.
So
wenn du
aus,
dir so Läufiges hier vorstellst, ne, stell dir was Neues vor.
Ja.
Und da bin ich, glaube ich, ganz gut drin.
Nee, das wird auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Geschichte. Wir freuen uns da auch mega drauf und das Feedback, also es ist ja auch sofort hier durch alle Gruppen, durch alle Foren und ja natürlich auch, ja, ich glaube, ihr wart so gut wie in allen Medien Deutschlands ist das ganze Thema ja auch behandelt worden, weil natürlich Frankfurt auch immer als Messestandort in ganz Deutschland oder weltweit ja auch durch verschiedenste gewachsene Sachen da ja dann auch immer ein Standort war und gewesen ist. Also von daher, wir freuen uns da mega
ich
drauf, direkt vor unserer Haustür dann da die ganze europäische Klassentreffen dann da bei uns direkt im schönen Hessen stattzufinden.
Weißt du, was noch total cool ist? Die Messe Frankfurt, das weiß eigentlich kaum jemand, ne, der sich nicht damit beschäftigt. Das ist die drittgrößte, ich glaube die dritte oder viertgrößte Mode hier Messegesellschaft der Welt. Und das sind ja mit 63 Textilmessen, ist das die größte Textilmesse mit dem besten Knowledge über alle Bereiche in Textilien. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, wir denken sustainable, dann werden wir genau versuchen, dieses Wissen quasi mit den Brands zu connecten, weil die natürlich auch nicht immer überall hingehen können und sich informieren und die können sich ja nicht alle Messen dieser Welt angucken.
Genau.
Aber wenn wir sagen, auf das Angebot, was wir dort zeigen, ist auch für die ganzen Designer, egal ob das Sneaker sind oder Anzüge im Zweifel, ne, zu sagen, das sind die neuen Textilien, sustainable Tech-Textilien, was ist relevant in Zukunft? Und man verbindet dort auch die Leute neu miteinander. Ist das super spannend? Das gibt es weltweit gar nicht.
Ja, dann kommen wir von den, siehst du, dann wird in Frankfurt was Neues erwachsen, von den Autoinnovationen rüber zu den Textilinnovationen und dann wird das einer der neuen weltweiten Hubs.
Das ist der Plan.
Ja, das wäre doch auf jeden Fall mal eine spannende Geschichte. Ja, dann werden wir uns jetzt in ein paar Jährchen das nächste Mal zum nächsten Podcast-Interview dann unterhalten. Dann können wir da vielleicht schon mal so ein erstes kleines Zwischenresümee zu dem Thema ziehen.
Ja, das wäre schön.
Ja, das wäre auf jeden Fall wünschenswert. Ich habe dir ja schon am Anfang gesagt, Anita, das wird auf jeden Fall bei uns zwei überhaupt gar keinen Stress werden, unser schönes Format 43,5 Minuten voll zu bekommen. Wir sind nämlich auch schon so weit am Ende. Die Zeit geht dann immer doch schneller rum, als man denkt. Du hast auf jeden Fall ganz, ganz viele spannende und geile Insights gegeben, auch schon mal einen kleinen Teaser und so einen kleinen Geschmacksprobe für das, was uns nächstes Jahr erwarten wird. Ich glaube, wir werden es dann so machen, dass wir dann auch noch mal kurz vor der Messe, bevor dann vielleicht alles losgeht und sofern es dann auch deine Zeit zulässt, dann noch mal so einen kleinen Update-Podcast sprechen werden, dass dann alle so im Frankfurter Raum oder im hessischen Raum wissen, was sie dann konkret erwarten kann. Das fände ich auf jeden Fall spannend. Mal schauen, ob wir es bis dahin hinbekommen. Aber ansonsten sind wir nämlich jetzt schon soweit am Ende von der Folge. Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ich danke vielmals. Und ich wollte eben, weißt du eh schon, aber noch mal an der Stelle, ich soll dich ganz herzlich grüßen von meinen Töchtern, wo 43,5 wirklich dein absoluter Favorit ist. Und wenn immer die nach Sneakern gucken, ist das die erste Seite, wo sie
das freut mich
gucken,
doch. Ja.
Ja. Das, also vielen Dank und schöne Grüße von den beiden.
Schöne Grüße auf jeden Fall zurück und das freut uns natürlich immer. Und wir sind gerne wiederum für deine Töchter, aber auch für die Mama, wenn da was benötigt wird.
Die Mama
wird,
ja,
ne?
Ohnehin.
Ja,
die
sowieso.
Mama ohnehin, aber
sowieso.
Auch die Mäuse, die sind da heiß immer drauf.
Ja, die können sich da nicht beschweren. Du gehst da sneakertechnisch auch mit gutem Beispiel voran für die beiden.
Ja, ja, also das ist bei uns sowieso ein Riesenthema. Und vor allen Dingen kommen die immer mit den neuesten Sneakern an und sind natürlich, die kommen jetzt in die siebte.
Ja,
und das natürlich
ja.
Die ganze, ja, und die ganzen älteren Kids finden die natürlich ultra cool. Und dann kannst du dir vorstellen, dann kommen die mal und sagen, Mama, alle haben uns darauf angesprochen, was das für coole Sneaker sind.
Ja.
Und ich sage auch mal, habt ihr gesagt, wo sie herkommen? Weil von wem die sind, sieht man. Aber habt ihr gesagt, wo sie herkommen? Ja, haben wir gesagt. Deswegen, die sind wirklich total gespannt, dich kennenzulernen persönlich.
Sehr schön.
Mal.
Ja, das kriegen wir hin.
Die nehme ich mit nach Frankfurt. Mischa, ich danke dir vielmals.
Anita, vielen Dank.
Ja, mach's
gut. Du auch,
Dankeschön.
Mach's gut.
Ciao.
Bis bald.
Ciao.
Tschüss.